Werbung.
Eidwill bewegt Immobilien. Mit über 850 Kunden im Dachraum und mehr als 2 Millionen verwalteten Bestandseinheiten setzen wir neue Maßstäbe für modernes Immobilienmanagement. CRM, Mieter-App, Finance, Service und KI mit intelligenten Automations. Von innovativen Wohnungsbaugesellschaften bis zu großen Immobiliengruppen. Namhafte Kunden wie MVGM, Dobler Baubetreuung, Domizil Real Estate, Stadtsiedlung Heilbronn und viele mehr, die bereits jetzt auf Eidwill setzen. Jetzt Demo-Anfragen auf www.eidwill.com.
Und jetzt viel Freude mit der Kaffeepause von Koni.
Zur Koni-Kaffeepause treffen wir heute Merle Eide-Garmann, Geschäftsführerin von Wirescore. Merle, du hast hier in Freiburg einen wunderschönen Ort ausgesucht für die Kaffeepause und vielen Dank für die Gelegenheit, nochmal nach Freiburg kommen zu dürfen. Vielen unseren Zuhörern bist du ja bekannt als Geschäftsführerin von Wirescore. Wie würde dich deine Freundin denjenigen vorstellen, die dich noch nicht kennen? Deine beste Freundin. So.
Meine beste Freundin. Wahrscheinlich als die Freundin, die einen immer wieder aus der Komfortzone rausschubst. Wofür sie mich schon so manches Mal anfänglich verteufelt hat, im Nachgang aber meist dankbar für den Anstoß war. Also eher jemand, der auch mal die unangenehmen Fragen stellt.
Das ist auch dein Job bei Wirescore?
Manchmal.
Das heißt, das ist auch der Grund, warum du in Freiburg bleiben darfst, damit du dich so unangenehm aufhältst in Frankfurt?
Sozusagen, genau. Nein, wir stellen natürlich viele Fragen rund um das Thema Technologie in Gebäuden. Sage ich gleich nochmal im Detail was zu, aber das war jetzt mehr auf den privaten Bereich bezogen. Ne? Manchmal hat man ja so die Leute im Freundeskreis, die man anruft, wenn man Bestätigung haben möchte ja, für das, was man eigentlich schon entschieden hat. Und dann gibt es diejenigen, wo man weiß, könnte vielleicht herausfordernd werden, aber manchmal braucht es das ja auch.
Ich nehme mal an, deine beste Freundin arbeitet nicht in der Branche. Wie würde sie dann den Zuhörern beschreiben, wo du arbeitest?
Vermutlich würde sie sagen, ich mache irgendwas mit Immobilien und Tech. Wobei ich neulich jemandem erklärt habe, was ich genau mache, was Wirescore macht. Und sie stand daneben und hat am Ende so zusammenfassend gesagt, das sei ja eigentlich sowas wie der TÜV für Immobilien. Da habe ich gedacht, lass ich jetzt mal so stehen.
Was bekommt derjenige, der von euch die TÜV-Plakette, die Wirescore-TÜV-Plakette bekommt, damit zertifiziert?
Was er zertifiziert bekommt?
Also beim Auto weiß ich darf damit wieder fahren für 2 Jahre.
Genau, ganz grob und allgemein gesprochen die Gebäudetechnologie. Also Wirescore ist ein globales Zertifizierungssystem. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Transparenz rund um die digitale Konnektivität und smarte Technologie in Gebäuden auf der ganzen Welt zu schaffen. Und im Grunde geht es darum, komplexe Technik in Gebäuden greifbar zu machen und deren Nutzen kommunizierbar zu machen. Das tun wir mit Hilfe von 2 Zertifizierungen. Der Wirescore-Zertifizierung und der SmartScore-Zertifizierung. Die Wirescore-Zertifizierung analysiert und bewertet die digitale Konnektivität eines Gebäudes auf Basis von Zertifizierungskriterien rund um Glasfaser- und Kupferanbindung, Mobilfunkempfang und Kabelwegen. Im Unterschied zu der Wirescore-Zertifizierung berücksichtigt die SmartScore-Zertifizierung die Gesamtheit aller Funktionalitäten und technologischen Grundlagen eines intelligenten Gebäudes.
Also ersteres sagt mir, wenn ich im Gebäude stehe, kann ich da noch mit dem Smartphone telefonieren?
Genau, wie gut und sicher ist meine Internetanbindung und wie gut ist mein Mobilfunkempfang?
Und das zweite sagt mir, wie kommuniziert der Lift intern mit dem Facility Manager? Oder
zum Beispiel, oder wie kann ich meinen Energieverbrauch im Gebäude messbar machen und dann eben auch entsprechend auswertbar oder einsehbar machen für den Mieter zum Beispiel.
Würdest du sagen, dass die beiden Zertifikate, also das erste, was die Konnektivität bewertet, stärker den Mieter anspricht, also sich an den Mieter richtet und das zweite stärker an den Betreiber?
Nicht unbedingt. Ich glaube, bei beidem steht, oder vor allem auch bei einem Smart Building, steht der Nutzer im Fokus und Nutzer ist hier natürlich vielfältig. Das kann sowohl der Mitarbeitende sein, der im Büro seinen Arbeitsplatz hat letztendlich, aber genau wie du sagst, auch der Betreiber, der natürlich die Daten über das Gebäude benötigt, aber auch der Investor. Und bei Wirescore, wenn ich die digitale Konnektivität nicht habe, dann funktioniert ja auch kein Smart Building Use Case. So, von daher.
Das stimmt. Also am Ende gibt es sowas wie ein Score, das liegt ja auch im Namen, und der verrät mir, wie gut das Gebäude in Bezug auf eines dieser beiden Zertifikate abschneidet. Also eine Rangliste.
Das ist so die einfachste Ausprägung letztendlich des Ergebnisses, das kann man so sagen, genau. Und wir verstehen uns hierbei als Schnittstelle zwischen der Immobilien- und der Technologiebranche und tragen eben dazu bei, dass die zertifizierten Gebäude bestmöglich für die Zukunft gerüstet sind. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Bestandsgebäude oder um Neubau handelt.
Das hast du jetzt schon angesprochen, das funktioniert also im Neubau ebenso wie im Bestand. Habt ihr bei der Zertifizierung im Bestand anderen Aufwand oder der Betreiber anderen Aufwand, wenn er so ein Zertifikat beauftragt?
Der Zertifizierungsprozess ist einfach komplett ein anderer. Also wenn ich beim Neubau von vornherein meine Zertifizierungsstufe festlege und die Kriterien direkt mit in die Planung eingebe.
Das heißt, du als Auftraggeber sagst, Wiredscore, ich möchte die Zertifizierungsstufe Platin oder Gold.
Genau.
Und dann prüft ihr daraufhin.
Idealerweise kommen wir sehr früh in den in Planungsprozessen mit rein. Meistens ist das so der Beginn der Leistungsphase 3. Und dann werden die Kriterien mit in die Planung übernommen, die von der Zertifizierungsstufe, die ich eben erreichen möchte, ganz genau. Beim Bestandsgebäude ist es so, dass wir uns erstmal angucken, was ist denn momentan überhaupt im Gebäude vorhanden? Also eine Analyse der Ist-Situation vornehmen. Und da gibt es eine Begehung, wo ein Begehungsingenieur sich anschaut, wie ist die digitale Infrastruktur und die vorhandene Technik im Gebäude. Ganz konkret gucken wir uns die Hauseinführung an, die Telekommunikationsräume, die Steigschächte, eventuell Dachflächen und solche Dinge. Und dann erhält der Kunde auf dieser Basis einen ersten Gebäudeprüfungsbericht und dann sieht er sehr gut, bei welchen Kriterien er jetzt schon gut dasteht, das Gebäude schon gut dasteht und bei welchen es gegebenenfalls Verbesserungspotenzial gibt. Und das ist insbesondere bei Bestandsgebäuden, ist hier diese Transparenz so wichtig, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ein Bestandsgebäude wurde schon mehrfach verkauft, wurde schon mehrfach veräußert und da ist die Dokumentation häufig gar nicht vollständig. Das heißt, ich weiß als Asset Manager ganz oft gar nicht, was ist denn eigentlich in meinem Gebäude vorhanden, und wenn dann die Fragen von Mietinteressenten etc. kommen, dann muss ich erstmal auf die Suche gehen sozusagen, und das ist so ein bisschen die Idee, zunächst mal die Transparenz zu schaffen.
Das bedeutet auf der anderen Seite auch, ihr seid bewusstseinserweiternd für den Asset Manager, weil er plötzlich schwarz auf weiß hat, was ist im Bestand Phase,
ja,
was habe ich an Infrastruktur schon da und was kann ich eventuell nutzen, um eine andere Zertifizierungsstufe zu bekommen, oder aber wo muss ich mich generell einordnen?
Genau, und was muss ich vielleicht auch budgetieren für zukünftige Jahre, um einfach mein Gebäude wieder zukunftssicher zu machen und oder zu halten, ja.
Kannst du das so ungefähr einschätzen, wie sich das bei euch aufteilt, bei der Zertifizierung zwischen Bestand und Neubau vom Volumen her?
Mittlerweile ist das ziemlich ausgeglichen. Also gerade bei Bestandsportfolios sehen viele Eigentümer den Wert, digital nachzurüsten, nenne ich es mal. Sei das aufgrund von ESG-Strategien, anstehenden Refinanzierungen oder einer besseren Vermarktung des Gebäudes. Wir haben global aktuell rund 5000 Zertifizierungen und da sind es ziemlich genau 50-50. Also das sind 49% aktuell Bauvorhaben oder Modernisierung, wie wir es nennen, und 51% Bestandsgebäude. Und auf Deutschland bezogen sind das ungefähr 600 Zertifizierungen momentan und davon sind ein bisschen mehr, also so 53% Bauvorhaben, Modernisierung und entsprechend 47% Bestandsgebäude. Also man sieht ziemlich gleich.
Um das mal plastisch zu machen, welches Bestandsprojekt fällt dir gerade ein, das kürzlich zertifiziert wurde, was man möglicherweise in der Branche auch kennt?
Den Skyper in Frankfurt kennt man sicherlich, der ist sowohl Wiredscore als auch Smartscore zertifiziert. Das ist insofern besonders, weil bei Neubauten hat man häufig die Smartscore-Zertifizierung oder auch eben dieses Bundle aus Wiredscore und Smartscore. Bei Bestandsgebäuden kommt es immer mehr, wie gesagt, weil die Zertifizierung als Leitfaden genommen wird, um aus einem Bestandsgebäude ein Smart Building zu machen.
Wie wirkt die Zertifizierung dann aufs Portfolio oder auf das Asset?
Also die Zertifizierungsstufen zeigen zunächst mal, wie sich das Nutzererlebnis verbessert, je mehr in Technologie investiert wird, sei das jetzt finanziell oder organisatorisch. Und grundsätzlich ist es zu einfach zu sagen, dass eine Stufe, eine Zertifizierungsstufe besser ist als die andere. Ja. Unser Ziel ist es, Vermietern und Projektentwicklern eine möglichst einfache Orientierung zu geben, in welche technischen Merkmale sie investieren sollten, um das Nutzererlebnis zu schaffen, was letztendlich zu dem angestrebten Nutzer des Gebäudes passt. Ja. Und die Zertifizierungsstufe Platinum zum Beispiel bedeutet eben, dass ein Gebäude in allen Aspekten der digitalen Konnektivität, die für den Nutzer am wichtigsten sind, Spitzenklasse ist. So, das zeigt sich darin, dass der Eigentümer sich verpflichtet hat, wirklich höchste, sowohl aktuelle als auch zukünftige technologische Anforderungen zu erfüllen. Und das Gebäude würde zum Beispiel über einen nachgewiesenen Mobilfunkempfang verfügen, über mehrere voneinander unabhängige Telekommunikationseinführungen, Hochgeschwindigkeits-Internet-Anbindung und einfach zukunftsfähige Systeme, besser gesagt, die sich problemlos auch an die technologische Entwicklung anpassen lassen. Unabhängig von der Zertifizierungsstufe, wie ich es vorhin gesagt habe, schafft die Zertifizierung eben immer Transparenz und dadurch Vertrauen, sei das jetzt gegenüber Mietern, Banken oder auch Investoren, weil sie einfach zeigt, dass das Gebäude zukunftssicher aufgestellt ist. Und weil du die Auswirkungen auf Portfolio ansprichst, wir empfehlen natürlich nicht nur einzelne Gebäude, sondern das gesamte Portfolio strategisch zu betrachten, weil ich auf Portfolioebene meine Gebäude sowohl miteinander benchmarken kann, als auch eben im Vergleich zum Markt. Das heißt, ich sehe sehr gut, wie sind denn die Konkurrenzobjekte im Vergleich zu meinem Portfolio ausgestattet. Und dann bekomme ich eben auch einmal im Jahr einen entsprechenden Insights-Report, der genau aufzeigt, wo sind die Stärken meines Portfolios und in welchen Bereichen sollte ich in den nächsten Jahren einfach gezielt auch Investitionen in digitale Infrastruktur vornehmen.
Merle, du hast es jetzt schon angesprochen, Konnektivität, Technologie, hat das nicht alles auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Also wenn ich mal überlege, wir kommen irgendwie aus den 90er Jahren, wo G3 als Mobilfunkstandard üblich war, dann haben wir alle G4 miterlebt und den Run auf G5 2019. Das ist ja tatsächlich so, dass man sagen kann, das wiederholt sich, nicht wiederholt sich, sondern das hat ein Verfallsdatum.
Genau, entwickelt sich weiter.
Jetzt habe ich das Zertifikat bekommen 2019 und 2025 kommt ein neuer Mobilfunkstandard.
Ja, in der Tat.
Muss ich dann nachzertifizieren oder, also wie berücksichtigt ihr das?
Ja, da passt der Vergleich zum TÜV vielleicht wieder ganz gut. Also auch unser Zertifikat hat ein Ablaufdatum, das ist so. Wie du sagst, Technik entwickelt sich rasant. Wir aktualisieren unsere Standards, unsere Zertifizierungskataloge alle 2 Jahre, um sicherzustellen, dass sowohl der aktuelle Stand der Technik wieder gespiegelt wird, als auch, und das ist fast noch wichtiger, das, was sich in, also was zukünftig kommen wird. Also dass man wirklich, dass die Vermieter die Möglichkeit haben, sich frühzeitig auf kommende Technologien vorzubereiten. Und Mobilfunk ist ein gutes Beispiel. Anstatt nur zu betrachten, wann eine Technologie eingeführt wird, müssen wir auch analysieren, wann ältere Technologien obsolet werden. Und nur so können wir dann auch fundiert beraten, wie sich Immobilien sowohl an neue Technologien anpassen, als auch rechtzeitig bestehende Infrastruktur aufrüsten sollten.
Genau. Habt ihr da ein Technologieboard, das euch berät und sagt, passt mal auf, WiredScore, wir arbeiten gerade an einem neuen Mobilfunkstandard, der wird 500 Mal schneller sein als das, was wir bislang kennen, und nehmt das mal auf in euren Katalog?
Das klingt jetzt so, als wäre das so eine einzelne Stimme. Das ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Board, also ein Zusammenschluss aus möglichst vielen Branchenexperten, Technologieexperten, Unternehmen, aber auch Nutzern, Beratern. Und dann haben wir unsere Scorecard, unseren Kriterienkatalog und führen ganz gezielt Interviews durch auf Basis der Kriterien oder des Updates dann jeweils. Und wir haben natürlich aus den ganzen Zertifizierungsprozessen entsprechend auch die Erfahrung und den Austausch mit sehr, sehr vielen global tätigen Unternehmen.
Also ihr fahrt zu UI, Siemens, Bosch und Co. und sagt, was habt ihr gerade in der Pipeline? Worauf müssen wir uns gebäudeseitig einstellen?
Genau, also wir haben ein Department, was sich ausschließlich damit beschäftigt, wirklich da am Puls der Zeit zu sein und die Trends frühzeitig zu erkennen und dann eben auch mit dem Markt zu verifizieren.
Und dann fließt das in eure Kataloge mit ein?
So ist es.
Wie wirkt, gerade wenn ich überlege, ich muss dieses Gebäude zertifizieren, du hast gesagt, ich begehe es, damit beginne ich. Wie wirkt denn KI auf diesen Prozess? das Zertifikat zu erstellen. Gibt es da schon eine Voranalyse, dass du sagst, hier ist mein die Daten zu dem Gebäude, ich kippe die da rein und wir haben ein eigenes LLM-Modell, was uns dann schon mal eine Vorprüfung macht?
Ja, die Herausforderungen dabei sind dreifach, kann man sagen. Also das zeigt immer ganz gut, was bei jeder Anwendung letztendlich von KI oder Agententechnologie beachtet werden muss. Das eine ist natürlich die Datenqualität. Also wurde das BIM-Modell während der Bauphase korrekt gepflegt? Wurde es dann auch sauber übergeben in den Bestand und auch danach noch weiterhin aktuell gehalten? Also wir sehen häufig sehr gute Modelle in den frühen Phasen, die dann aber im Lauf der Bauausführung an Relevanz verlieren, einfach schlichtweg, weil sie nicht genutzt oder gepflegt werden.
Schaut euch die BIM-Modelle im Zeitverlauf an.
Ja, genau, die haben wir häufig auch durch die Rezertifizierung haben wir dann ja auch häufig bei Gebäuden, dass wir dann eben auch wirklich den Verlauf sehen können. Ja. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Umgang mit Unsicherheiten. Also ein großer Mehrwert unseres, ich sag mal, persönlichen Vor-Ort-Audits besteht darin, dass wir sogenannte Unknown Unknowns, nennen wir es immer, entdecken, also unbekannte Einflussfaktoren, die sich sowohl positiv als auch negativ auswirken können und entscheiden.
Was wäre das zum Beispiel?
Alles, was du in der Dokumentation dann eben nicht siehst, ja, was vielleicht anders gebaut wurde, als es letztendlich vorhanden ist, ja. Und da ist natürlich dann wichtig, dass die Agenten so konfiguriert sind, dass sie Erkenntnisse und Wirkung generieren können und eben nicht nur Effizienz und Zeit sparen, aber das ist ja genau der zentrale Fokus in diesem agentenbasierten Ansatz.
Also und würde euch der Agent beispielsweise sagen, hier gibt es im Kommunikationsraum, wo der Hausanschluss, der Gebäudeanschluss ist, plötzlich eine Wasserleitung, die da nicht hingehört, die mal kaputt gehen kann.
Das müsste er uns sagen, ja. Und er müsste uns auch sagen, hey, da steht die Leiter vom Hausmeister im Raum, die hat da nichts zu suchen. Mhm. Genau, das sind genau die Dinge, die wir eben bei den Begehungen feststellen. Ja. Und
das wäre so ein Unknown.
Großer Punkt ist natürlich auch die Nutzerakzeptanz. Ja. Also wir arbeiten in jedem Projekt mit sehr unterschiedlichen Nutzergruppen zusammen, müssen uns jedes Mal auf eine individuelle Struktur und den Betrieb von einem Gebäude einstellen. Und diese Flexibilität und auch das notwendige Feingefühl, dass es da manchmal bedarf, ist aus heutiger Sicht schwer in so eine automatisierte Lösung zu übertragen. Und letztendlich so ganz praktisch, es gibt in jedem Gebäude viele Treppen. Da ist zumindest aktuell der Mensch noch besser für geeignet als der Roboter.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die bei euch bereits im Einsatz für die Vorprüfung. Ihr trainiert die interne KI, dass sie entsprechende Ergebnisse bringt, also sagt, hier ist etwas, was hier nicht hingehört, hier ist die Leiter vom Hausmeister, die gehört hier nicht hin, und geht dann damit im Grunde auf dieser Basis weiter und sagt, jetzt gehen wir zum Eigentümer und sagen, wir haben so ein paar Unknowns gefunden.
Nee, momentan machen wir das durch Begehungsingenieure, also momentan ist da keine KI, kein Roboter im Einsatz. Das sind die Herausforderungen, die es gäbe, wenn man das machen würde. Ja. Wofür wir KI nutzen, ist um die Daten aus den ganzen Zertifizierungsprozessen, die wir eben sammeln, um die effizienter zu verarbeiten und dann eben auch die Erkenntnisse daraus unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können.
Ja. Also über den einzelnen Kunden hinweg zu sagen, ich habe für den Kunden A 3 Gebäude, für Kunden B 7 Gebäude und ich schaue mal, wie performen Gebäude in den letzten 6 oder 8 oder 10 Jahren insgesamt?
Genau, und wie sind vergleichsweise oder vergleichbare Gebäude aufgestellt in dem jeweiligen Markt oder in der Nachbarschaft oder solche Möglichkeiten dann, ja, dass ich einfach wirklich da datenbasiert Aussagen treffen kann.
Das seht ihr jetzt schon. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die Märkte hinsichtlich der Smart Buildings? Welchen Markt identifizierst du als denjenigen, der, was das Thema Smart Building betrifft, ganz, ganz weit vorne ist?
Das lässt sich so pauschal tatsächlich gar nicht sagen. Ich glaube, es sind immer auch einzelne Unternehmen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben und dann eben schon seit Jahren in dem Bereich sehr aktiv sind. Große Wachstumsmärkte sind da sicherlich Asien, oder ist da sicherlich Asien, ja, sind in diesem Jahr in Indien gestartet, aber natürlich auch also natürlich gibt es das auch in Europa, ne? Aber es ist einfach eine andere Masse, sag ich mal, an Smart Buildings.
Wir haben hier in Europa ja ganz andere Ansprüche an Datensicherheit und Datenschutz.
Absolut,
das merken wir auch. Bestimmte Geschäftsmodelle auch noch verhindert? Oder
das ist so, das ist definitiv so. Ja, der Vergleich mit den Kollegen, die jetzt zum Beispiel, sie haben im Büro in, oder ne, wenn wir mit den Kollegen aus Asien sprechen und dann von einem zertifizierten Gebäude in Bangkok berichten, dann sind es Dinge tatsächlich, die da möglich sind, die in Deutschland undenkbar wären. Ja. So, weil wir eben aus Datenschutzgründen das in Deutschland gar nicht machen könnten. Aber auch schon so Kleinigkeiten wie der Einsatz von KI im Alltäglichen. Also wir führen viele unserer Kundengespräche per Videotelefonie, ja, also per Zoom- oder Teams-Meeting, wie viele andere Unternehmen heutzutage auch. Und in vielen Ländern läuft da eine KI mit, die dann einfach das Gespräch zusammenfasst, was natürlich super ist. Aber in Deutschland heute noch undenkbar. Ja? Also da gibt es einfach noch sehr viel sowohl kulturelle Einwände als auch natürlich rechtlich nicht ganz, ganz einfach. Und das ist immer spannend, diese Diskussion dann auch.
Also wäre es ja für euch effizienter, wenn der Kollege aus Singapur einlädt zu dem Meeting und das dann mitlaufen lässt?
Ah, ich glaube, solange das in Deutschland stattfindet oder dafür mit deutschen Kunden stattfindet, bleibt die Herausforderung die gleiche. Genau.
Also um nochmal darauf zurückzukommen, Asien ist weit vorne, was das Thema Smart Building betrifft. Da sind die Gebäude smarter, weil sie sich andere Dinge leisten können, weil sie nicht so stark reguliert sind?
Ja, jetzt vergleichen wir aber natürlich auch ganz unterschiedliche Größen von Märkten und so weiter in ganz unterschiedlichen Phasen. Ne? Von daher, ja. Aber das ist zum Beispiel, sehen wir da. Oder auch in Dubai gibt es natürlich auch wahnsinnig viele smarte Gebäude, muss man einfach sagen, von der Masse her.
Ja, wenn du jetzt einem Kunden das Bewusstsein erweitern dürftest hinsichtlich Smart Building, wohin würde die Exkursion führen? Wohin würdest du ihn mitnehmen und was würdest du ihm zeigen?
Ich persönlich finde es immer wichtig, dass man es gesamtheitlich denkt. Also dass man nicht nur über einzelne Use Cases nachdenkt, sondern wirklich sich ganz konkret überlegt, was soll mein Gebäude später mal können? Was ist wichtig für die Nutzergruppen, für die ich das Gebäude baue? Und dann wirklich ganz individuell daraufhin die Technologieentscheidung trifft. Und ein ganz zentrales Thema ist, wenn ich mich mit einem Smart Building beschäftige, das Thema Cybersecurity, was leider noch viel zu häufig vernachlässigt wird, aber natürlich essentiell ist.
Da sprichst du ja mit den Cybersecurity-Beauftragten der Unternehmen, weniger mit Projektentwicklern, oder?
Ja, das ist ganz spannend. Viele sind tatsächlich in dem eigenen Unternehmen sehr weit. Also gerade wenn ich jetzt über Banken nachdenke, ja, als Nutzer, dann haben die, wie du sagst, ihre eigenen Cybersecurity-Teams. Aber wenn es dann um die Gebäude geht, in denen sie sitzen, wo sie als Mieter häufig ja auch den Einfluss gar nicht drauf haben, dann ist das erschreckend, wie wenig da drauf geachtet wird. Von daher ist es, da fängt schon an, wer ist verantwortlich? Ja, da geht es schon los. Und das ist, glaube ich, genau auch die Herausforderung, diese Verantwortung mehr in die Projektentwicklung oder in die Real Estate-Teams reinzubringen.
Also wohin reist die Reisegruppe Merle Aldagaman, die sich das Bewusstsein erweitern darf hinsichtlich Cybersecurity und Nutzeransprüche an Gebäude?
Aufklärung.
Dahin reist die? Das ist jetzt kein physischer Ort, aber mir ging es eher darum zu sagen, wenn ich so ein Case habe, dann fahre ich mit denen nach München, weil da steht XY-Gebäude, oder ich fliege mit denen nach Dubai, weil da schaue ich mir dieses und jenes an, was für meine Begriffe mehr als State of the Art ist.
Ja, also...
Also du willst ihnen komplett die Synapsen neu verlöten.
Du suchst das eine Leuchtturmprojekt, was in allen Bereichen herausfordernd ist.
Kann auch ein Markt sein.
Ja. Herausragend ist. Ist tatsächlich, findet man da mittlerweile ganz gut auch in Europa verteilt, diese Gebäude. Ja, also Warschau ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich war vor einigen Wochen in Warschau, um mir dort ein paar der neuesten Büroentwicklungen anzugucken. Und da stehen ein paar sehr, sehr smarte Gebäude, wo man all diese Use Cases als Best in Class sich durchaus angucken kann. Ja?
Ist das ein europäischer oder ein nationaler Entwickler in Warschau?
Das ist tatsächlich lokaler Entwickler. Also das ist ja ganz spannend. Die Investoren sind dort ja meist international. Viele deutsche Institutionelle, die dort die Bestandsgebäude halten, aber die Entwickler sind lokale, ja, die da sehr fortschrittlich sind.
Also ab nach Warschau.
Aber ich möchte nicht sagen, dass man so weit gehen muss. Man findet auch in Frankfurt oder München oder Berlin sehr smarte Gebäude.
Merle, du hast Warschau schon angesprochen, so ein bisschen auch als Objekt, wo man einen gewissen Trend möglicherweise sehen kann. Welche Trends siehst du denn in den nächsten Jahren auf uns zukommen, was das Thema Smart Building betrifft?
Ich glaube, das Gebäude der Zukunft wird ähnlich wie ein Betriebssystem funktionieren. Es wird sich selbst optimieren hinsichtlich Energie, Komfort, Wartung und dann sei das per Sprachsteuerung oder App, da deutlich automatisierter und autarker vorgehen oder selbstständig arbeiten können. Und entscheidend ist hier eben, dass die Technologie den Alltag einfach verbessert und sowohl den Betreiber des Gebäudes als auch den Nutzer unterstützt.
Über alle Assetklassen hinweg oder würdest du da sagen, das beschränken wir noch auf Büro, Hotel, Logistik?
Ich würde es nicht beschränken. Ich glaube, die Erwartungen sind unterschiedlich. Ja? Also grundsätzlich werden Eigentümer zunehmend selbst zu, ich sag mal, digitalen Dienstleistern, ob sie das wollen oder nicht. Aber je nach Gebäudetyp geht es hierbei um unterschiedliche Services. Also wenn ich an das Bürogebäude denke, dann geht es hier darum, hochwertige Flächen durch technologiegestützte Services attraktiver zu machen und sicherzustellen, dass die Gebäude zukunftsfähig bleiben, etwa durch Vorbereitung auf 5G, KI, neue WLAN-Standards etc. Im Industrie- und Logistikbereich stehen hingegen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaik und andere Wege oder neue Wege zur Bewertung von Nachhaltigkeit aktuell im Fokus.
Im Fokus habt ihr bislang gehabt die Assetklasse Büro. Jetzt seid ihr mit Logistik gestartet. Was macht den Unterschied zwischen Zertifikat Logistik und Büro? Weil ich habe ja einen anderen Anspruch an das Gebäude als Nutzer.
Genau, die Use Cases am Ende des Tages sind andere, wie ich es gerade gesagt habe eigentlich. Ne? Also wenn es beim Bürogebäude um den Komfort in der Bürofläche geht, dann spielt eben natürlich das Thema Energieversorgung, hat eine zentrale Bedeutung einfach im Logistikbereich, das stellen wir immer wieder fest und da dann eben abgeleitete Use Cases für zum Beispiel EV, PV und so weiter. Und wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist deutlich jünger in dem Bereich, als es jetzt im Bürogebäuden der Fall ist. Ja.
Wenn ich auf Logistik schaue, habe ich das konkrete Beispiel im Blick, der LKW fährt an die Rampe, überträgt per Bluetooth das, was er geladen hat. Dann wissen die Leute drin, was sie ausladen müssen, wo sie es hin verräumen müssen. Ist das auch ein Teil eures Zertifikats zu gucken? Wie ist da die Kommunikation dann an Anliefernde, Abliefernde oder Abholende?
Also wichtig ist, dass die digitale Infrastruktur des Gebäudes das hergibt. Ne? Da ist natürlich immer die Frage der Schnittstelle, Verantwortungsbereich, Vermieter, Mieter. Aber genau, das Gebäude muss entsprechend vorgerüstet sein, dass diese Use Cases für den Mieter oder von dem Mieter sich umsetzen lassen.
Und dann kommen wir dazu, was du gerade gesagt hast, Eigentümer werden mehr zu digitalen Dienstleistern. Also dass der Vermieter des Gebäudes dem Betreiber dann oder dem Mieter sagen kann, pass mal auf, ist egal, welcher LKW anfährt, was er geladen hat, Bluetooth funktioniert, die Leute wissen schon, bevor der LKW auf den Hof kommt,
genau, was wohin kommt. Zum einen aussagekräftig ist, dass er weiß, was das Gebäude kann, aber eben auch diese Themen einfach mitdenkt. Zumindest bis zur Gebäudehülle sozusagen. Ja.
Ist das neu im Bewusstsein der Entwickler, dass sie das machen müssen, dass sie digitale Dienstleister werden?
Wir stellen immer wieder fest, dass da eine sehr große Bandbreite besteht. Also es gibt die Eigentümer, die da sehr fortschrittlich sind und diese Themen schon seit Jahren mitdenken. Und dann gibt es Eigentümer, die bisher sich damit einfach nicht auseinandergesetzt haben, was auch nicht brauchten, weil der Logistikmarkt eben in den letzten Jahren ein Selbstläufer war und das alles immer als Mietersache bezeichnet haben. Ja.
Was heißt das für den Asset Manager, der jetzt ein Logistikportfolio von 8-10 Immobilien hat und dafür verantwortlich ist?
Na, zum einen, du meinst, wenn er eine Zertifizierung dann durchgeführt hat, oder?
Ja, auch diese Erkenntnis, dass er möglicherweise digitaler Dienstleister wird.
Ach so. Ja, zunächst einmal, dass er diese Fragen, die eben immer mehr zunehmen von Nutzerseite auch, dass er die beantworten können muss, dass er darauf vorbereitet ist, dass sie kommen und entsprechend Antworten liefern kann. Das ist, glaube ich, bei Bestandsgebäuden erstmal das Wichtigste. Und klar, bei einem Projektentwickler dann eben diese Dinge eben frühzeitig mitzudenken, weil die da nicht mal unbedingt die Mehrkosten verursachen, wenn ich es frühzeitig mit einkalkuliere.
Und dann kommt ihr ins Spiel als jemand, der die Antworten über das Zertifikat liefert?
Das ist sicherlich einer der Hauptvorteile des Zertifikats, dass ich es nicht nur weiß, sondern auch noch so aufbereitet habe, dass ich es eben dem potenziellen Nutzer direkt zeigen kann und auch in einer, ich sag mal, möglichst einfachen, verständlichen Sprache zeigen kann. Ja.
Dann einen kurzen Ausblick zum Ende, Merle. Dein Ausblick, dein persönlicher Ausblick auf die technologische Entwicklung, die wir in Gebäuden sehen werden. Wo geht's hin?
Ich glaube, ein Gebäude wird immer mehr zum Betriebssystem werden, was sich selbst optimiert.